ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Jens Rieber.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen.
Guten Abend.
Es gibt wohl kaum einen privateren Bereich als die eigene Familienplanung. Doch die Nachricht, dass Unionsfraktionschef Jens Spahn und sein Ehemann Daniel Funk nun Eltern sind, ist nicht nur sehr öffentlich geworden, sondern potenziell auch hochpolitisch. Denn geboren wurde ihr Sohn in den USA dank der Hilfe einer Leihmutter. Ein Weg, der in Deutschland verboten ist. Aber gegangen werden kann, wenn man sich die Kosten für eine Leihmutterschaft im Ausland eben leisten kann. So wie nun Spahn und sein Mann, der der genetische Vater des Babys ist. Und das ist politisch deshalb brisant, weil die Union, deren, wie gesagt, Fraktionschef Spahn ja ist, Leihmutterschaften in Deutschland ablehnt. Über die Debatte zwischen freudigem Ereignis und Vorwürfen der Doppelmoral, Julie Kurz.
We are family. Wir sind eine Familie. Dazu ein Foto. Jens Spahn mit Kinderwagen. Sein Ehemann hat es auf Instagram gepostet. Ein privater Einblick, eine persönliche Lebensentscheidung. Persönlich. Aber ist sie auch politisch? Denn das Paar bekam seinen Sohn mit Hilfe einer Leihmutter in den USA. Vielleicht zeigt sich schon an den knappen Worten des Kanzlers die ganze Brisanz für die CDU.
Dass ich bereits am letzten Freitag von Jens Spahn darüber informiert worden bin, dass er und sein Mann Eltern werden. Ich habe ihm dazu gratuliert.
Das kann man wohl gut und gerne reduziert nennen. Merz dürfte klar sein, das Thema ist schwierig für seine Partei, sehr schwierig. Leihmutterschaften sind in Deutschland verboten, unter anderem, weil es die Gefahr von Ausbeutung gebe. Jens Spahn selbst war als Gesundheitsminister gegen Leihmutterschaft. Und gerade erst hat die CDU beim Bundesparteitag im Februar bekräftigt, keine Leihmutterschaft in Deutschland. Nun bekommt Spahn mit seinem Partner ein Kind in den USA, wo das mancherorts erlaubt ist. Das ist legal und doch für die Thüringer Landesvorsitzende der Frauenunion Marion Rosin geht das nicht. Wer dieses Verbot durch eine Auslandslösung umgeht, setzt sich über den Geist des deutschen Gesetzes hinweg. Sie fordert sogar Spahns Rücktritt. Es rumort in der CDU. Spahn ist bereits der zweite Prominente in der Partei, der diesen Weg geht. Auch der Fraktionskollege Henrik Streeck hatte so ein Kind bekommen. Kritik an Spahns Entscheidung kommt auch vom ehemaligen Vorsitzenden des Ethikrats.
Ich habe ein gewisses Störgefühl dabei, wenn jemand, der Regeln für andere macht, dann selber zumindest im legalen Graubereich handelt und naja, Wein trinkt und Wasser für andere predigt. Da sollte man anders vorgehen.
Der evangelische Theologe findet, Spahn sollte vielmehr seine Rolle nutzen, um eine öffentliche Debatte anzuregen. Karl Lauterbach hatte sich seinerzeit als Gesundheitsminister für eine Legalisierung der Leihmutterschaft unter bestimmten Bedingungen eingesetzt, hatte aber keine Mehrheit.
Leihmutterschaft sollte erlaubt sein, wenn es sich um nicht kommerzielle Leihmutterschaft, um eine altruistische Leihmutterschaft handelt. Also die Eltern müssten die Leihmutter kennen, mit ihr befreundet sein oder sogar verwandt sein.
Auch das lehnt die CDU ab. Und Jens Spahn? Der wollte sich zu all dem heute nicht äußern. Aus seinem Umfeld heißt es, er leite grundsätzlich aus seinem privaten Leben keine politische Forderung ab. Und doch dürfte der mächtige Mann in der CDU gewusst haben, auch privates Handeln wird in der Politik schnell eine Frage der Glaubwürdigkeit.
Und zu Jens Spahns Vaterschaft dank Leihmutter hat Daniel Hechler vom Südwestrundfunk folgende Meinung.
Ich wünsche Jens Spahn, seinem Mann, seinem Sohn alles Gute und hoffe sehr, dass es keine besonderen Schwierigkeiten bei der Selbstfindung, bei der Entwicklung des Kindes gibt. Mit dieser Befürchtung hat das Gesundheitsministerium unter seiner Leitung nämlich noch 2020 eine Legalisierung der Leihmutterschaft in Deutschland abgelehnt. Er tue sich schwer mit der Idee eines gemieteten Mutterbauchs, hatte Spahn zuvor erklärt. Nun wird via Social Media das junge Familienglück zelebriert. Eben hier wird das Private politisch. Der Unionsfraktionschef umgeht ein Verbot der Leihmutterschaft, für das er und seine Partei bis heute eintreten. Der Umweg über die USA dürfte mehr als 100.000 Euro gekostet haben. Er kann sich das leisten, andere nicht. Das ist mindestens ethisch fragwürdig. Politisch wird er damit unglaubwürdig. Es sind genau solche Fälle, die zeigen, dass es falsch ist, Leihmutterschaft zu verbieten. Viele gleichgeschlechtliche Paare haben den legitimen Wunsch nach eigenen Kindern. Wer es sich leisten kann, weicht in die USA aus, weniger Vermögende in die Ukraine. Dort ist das Risiko, dass sich Frauen aus finanzieller Not für eine Leihmutterschaft entscheiden, sehr viel größer als hierzulande. Aber auch in Deutschland müssten hohe Hürden eingezogen werden. Die Gesundheit von Kind und Leihmutter muss ganz oben stehen. Sie sollte gut informiert, finanziell unabhängig sein, auch ein Besuchsrecht haben. Es wäre klug und konsistent gewesen, wenn Jens Spahn sich dafür auch politisch eingesetzt hätte, statt sich zu eben diesen Fragen heute wegzuducken.
Die Meinung von Daniel Hechler. Es ist gerade mal ein halbes Jahr her, dass er dieses so wichtige Amt für seine Heimat übernommen hatte. Doch Mykhailo Fedorow ist nicht mehr Verteidigungsminister der Ukraine. Der populäre Politiker musste gestern seinen Rücktritt erklären. Zuvor hatte Präsident Volodymyr Zelensky zwar einen Umbau innerhalb der Regierung angekündigt, doch dass ausgerechnet Fedorow nun gehen muss, der mit seiner Drohnenstrategie zuletzt so erfolgreich Wirkungstreffer gegen die russischen Angreifer setzen konnte, das ist hoch umstritten. Und so gingen heute in der Ukraine Tausende aus Protest auf die Straßen. Aus Kiew, Wassili Golot.
Schnell noch ein Plakat malen. So wie Anastasia geht es heute Morgen vielen Ukrainerinnen und Ukrainern, die sich im Zentrum von Kiew versammeln. Sie sind hier, um Präsident Zelensky eine Botschaft zu senden. Verteidigungsminister Mykhailo Fedorow zu entlassen, aus ihrer Sicht ein großer Fehler. Fedorow hat Dinge verändert und Ergebnisse geliefert. Unser Protest ist die Antwort auf die Systemfrage. Wollen wir Vetternwirtschaft und Korruption oder wollen wir uns davon lösen? Hier geht es um das System und Fedorow ist stark genug, um dieses System zu verändern. Ich bin hier, um für unser Recht zu kämpfen, ein unabhängiges Land zu sein und Minister zu haben, die wirklich ihre Arbeit machen. Er war nach Meinung vieler so ein Minister. Mykhailo Fedorow, 35 Jahre alt. Schon als Digitalminister steht er für Innovation und den Wunsch nach Veränderung. Die Drohnenproduktion, die sich seit Beginn des russischen Großangriffs erfolgreich entwickelt hat, wird auch auf ihn zurückgeführt. Nach nur einem halben Jahr als Verteidigungsminister muss Fedorow nun gehen und erhebt heute schwere Vorwürfe gegen Armeechef Oleksandr Sirski. Wir haben festgestellt, dass unsere Vorschläge alle blockiert werden und der Oberkommandierende Sirski ist angesichts all der Probleme nicht bereit, offen und von Angesicht zu Angesicht über diese Themen zu sprechen. Im Konflikt zwischen Armeechef Sirski und Verteidigungsminister Fedorow hat sich der Präsident gegen den beliebten Politiker entschieden. Zelensky soll Fedorow auch für die Probleme bei der Rekrutierung von Soldaten verantwortlich machen. Außerdem hat Fedorow eine transparentere Ausschreibung von Rüstungsaufträgen durchgesetzt, die in Militär- und Wirtschaftskreisen nicht allen gepasst haben soll. Der Oppositionspolitiker Jaroslaw Selesniak ist überzeugt, Fedorows Entschlossenheit im Kampf gegen Korruption sei einer der Gründe für den Rauswurf. Ich halte das für eine völlig falsche Entscheidung von Präsident Zelensky. Es ist schwer vorstellbar, dass ein Oppositionspolitiker ein Mitglied der Regierungsmannschaft verteidigt. Aber das ist einer der seltenen Fälle, in denen der Minister seine Kompetenz unter Beweis gestellt hat. Warum wird ein Verteidigungsminister entlassen, den viele für die jüngsten militärischen Erfolge verantwortlich machen? Auf diese Frage hat Präsident Zelensky noch keine klare Antwort gegeben. Auch wenn er am Abend einen Nachfolger bekannt gibt. Jewgeni Chmara wird die Aufgaben des Verteidigungsministers übernehmen. Er hat das Zentrum der Spezialoperationen Alpha im Inlandsgeheimdienst SBU geleitet, das für die erfolgreichen Einsätze zur Bekämpfung der Besatzer verantwortlich ist. Zelenskys Entscheidung bleibt für viele nicht nachvollziehbar. Mit dem intransparenten Regierungsumbau riskiert der Präsident einen enormen Vertrauensverlust.
Wenn die Briten so weitermachen, dann könnten sie bald Italien Konkurrenz machen als das Land mit den meisten Nachkriegsregierungen in Europa. Denn kommende Woche wird dieser Mann neuer britischer Regierungschef. Dann der bereits siebte Premierminister in 10 Jahren. Zuvor wird Andy Burnham morgen dafür erst zum nächsten Vorsitzenden der Regierungspartei Labour ernannt. Der ehemalige Bürgermeister von Manchester löst Keir Starmer ab. Der war im Juni als Parteichef abgetreten, unter anderem, weil Labour bei Regionalwahlen im Frühjahr bitter abgestraft worden war. Doch ob Burnham das Personalkarussell in der Downing Street No. 10 stoppen kann? In dessen Heimatregion Manchester haben sie jedenfalls die Hoffnung, berichtet Mareike Aden.
Bingo-Abend am Rande der nordenglischen Stadt Manchester. Früher trafen sich hier Arbeiter der umliegenden Kohleminen. Die sind längst geschlossen. Doch damals wie heute stehen die meisten hier der Labour-Partei nahe. Als Andy Burnham im Juni eine Nachwahl gewinnen musste, um überhaupt ins Parlament zu kommen, bot Geschäftsführer Adam Arstell ihm diese Räume als Hauptquartier an. Wochenlang ging Burnham hier bei ihnen ein und aus. Er ist so bodenständig, er spricht mit jedem auf Augenhöhe. Er ist charismatisch und man hat den Eindruck, was er sagt, das macht er. Sie kennen Burnham auch als Bürgermeister und freuen sich auf ihn als Premierminister. Ich habe so viel Hoffnung in die Zukunft. Und ich hoffe, er bringt auch mehr Kraft für den Norden des Landes. Das brauchen wir. Erst dachte ich, ich will nicht, dass er Premier wird, denn als Bürgermeister hat er so viel Gutes getan. Anfang der Woche zollte der künftige Premier Andy Burnham noch von den Hinterbänken dem noch Premier Keir Starmer Tribut. Nächste Woche schon wird Burnham dessen Platz einnehmen. Seine fast 9 Jahre als Bürgermeister gelten als Erfolgsgeschichte. Manchester boomt, das Wirtschaftswachstum fast doppelt so groß wie im Rest des Landes. Einstige Fabrikgebäude werden saniert und zu Büro und Wohnraum, oft im Zusammenspiel zwischen öffentlichem und privatem Sektor. Immobilienentwickler Tim Heatley ist ein enger Vertrauter Burnhams. Dieser Ansatz sei Teil des Konzeptes, das Burnham Manchesterism nennt, sagt er. Das ist ein wirtschaftsfreundlicher Sozialismus, ein pragmatischer Ansatz, bei dem Unternehmen und der Staat gemeinsam von Investitionen profitieren. Das Ziel ist, sowohl eine positive soziale Wirkung zu erzielen, aber auch Gewinn für die Investoren. Gelobt wird Burnham auch für das gute Transportnetz der Stadt. Keine Selbstverständlichkeit außerhalb Londons. Vor allem den Menschen jenseits der Hauptstadt verspricht er mehr Wohlstand. Doch Yoshi Herman, Gründer des lokalen Online-Mediums The Mill, ist skeptisch. Er verfolgt Burnhams Karriere seit Jahren. Es ist schwer, seine wirkliche politische Überzeugung zu erkennen. Ist es diese sehr pragmatische Art von Manchesterism oder verfolgt er ein eher linkes Programm, zum Beispiel mit Rückführung der Wasserwirtschaft in öffentliche Hand? Letzteres war lange Zeit kein prägendes Element seiner Politik. Am besten versteht man Burnham als jemanden, der günstige politische Momente nutzt für eine emotionale Politik rund um einzelne Themen. Sein derzeitiges Lieblingsthema, eine Filiale des Regierungssitzes Nummer 10 Downing Street in Manchester. Um den Regionen im Norden des Landes mehr Gewicht zu geben, als Ausgleich zum mächtigen London.
Und dazu jetzt Mareike Aden in London. Mareike, wir haben es gerade so ein bisschen schon gesehen, aber wie genau will Andy Burnham Labour da aus der Krise führen? Vor allem gegen die große Konkurrenz von rechts außen, von Reform UK.
Also der Hauptgrund für die Unbeliebtheit von Keir Starmer und diese Regierungskrise ist die schlechte wirtschaftliche Lage im Land. Deshalb haben auch die Rechtspopulisten so lange jetzt an erster Stelle gelegen in den Umfragen. Und das tun sie noch, auch wenn der Vorsprung von Reform UK da schmilzt, wohl auch schon wegen des Burnham-Faktors. Aber auch Andy Burnham, der muss für Wirtschaftswachstum sorgen. Er will das mit diesem Konzept des Manchesterisms, über das wir im Beitrag gehört haben. Da sind noch viele Fragen offen, aber er hat diesen Vorteil, dass er eine große Erzählung geliefert hat, nämlich dass er Wachstum und Anerkennung für die Regionen bringen will. Und da hofft er, punkten zu können. Und sein großer Vorteil ist, dass er einfach ein guter Kommunikator ist, anders als Keir Starmer. Und er macht den Menschen Hoffnung. Ich habe wirklich selten so viel Hoffnung gespürt bei den Menschen wie jetzt in Manchester. Das heißt aber natürlich auch, dass der Fall von Andy Burnham und die Enttäuschung dann umso schmerzhafter sein könnten.
Soweit seine innenpolitische Positionierung. Kann man denn schon einschätzen, wie Burnham sich außenpolitisch positionieren wird?
Da hält er sich bedeckt. Er fokussiert sich auf die Innenpolitik, um da sich stark zu zeigen. Aber Keir Starmer, der hat heute bei einem Abschiedsbesuch in der Ukraine klargemacht, dass die große britische Unterstützung für die Ukraine weitergehen werde. Auch die Bevölkerung, die steht hinter dieser Linie. Ob dann persönlich die Chemie so stimmen wird, ist natürlich eine andere Frage. In der Annäherung mit Europa wird es sicher auch weitergehen. Ursprünglich hat Andy Burnham mal gesagt, der Brexit müsse rückgängig gemacht werden. Da gibt er sich jetzt bedeckter, wohl auch um die Flanke nach rechts nicht zu öffnen. Er hat sich für die Politik der Regierung im Gazakrieg entschuldigt. Er hat gesagt, die Labour-Regierung, die britische Regierung hätte früher mehr Druck auf Israel ausüben müssen in dieser Frage. Aber die andere große Frage, auf die man schauen wird, ist die Beziehung mit Donald Trump. Da war es für Keir Starmer zuletzt sehr schwer und da muss Andy Burnham sicher auch sein Charisma spielen lassen.
Da passiert also gerade ziemlich viel in der britischen Politik mal wieder. Aber wie ist dein Eindruck? Haben sich die Briten heute nun wirklich für ihren nächsten Premierminister interessiert oder war auf der Insel nicht eher Englands dramatisches Ausscheiden bei der Fußball-WM das Thema heute?
Viele enttäuschte, traurige Gesichter heute überall hier in der Stadt. Eigentlich war hier dekoriert für die große Siegesparade Ende der Woche. Man weiß nicht so recht hier, glaube ich, ob man wütender auf Tuchel sein soll wegen der Strategie oder auf Argentinien. Es wird jetzt erstmal morgen aber wieder um die Politik gehen. Burnham wird Parteichef, dann am Montag wird er Premier. Die große Siegesparade, wie gesagt, muss ausfallen. Es wäre natürlich ein Traumstart für ihn gewesen.
Ist er jetzt aber nicht. Mareike, vielen Dank für die Informationen nach London. Tja, Mareike hat es gerade beschrieben. Trübsal in England, die Hoffnung der Fans, so die von Kapitän Harry Kane und Jude Bellingham, die mittlerweile 60-jährige Titeldurststrecke für England zu beenden. Sie platzte dramatisch in der Nachspielzeit des zweiten Halbfinals in Atlanta, als Lautaro Martinez Messis Flanke zum 2:1 für Argentinien in die englischen Maschen köpfte. Da war es vorbei mit No More Years of Hurt. Eine Nachlese von Ike Gulley.
Lost in London. Leere. Kein Finale. Keine Party. 60 Jahre Schmerz. England trauert. Der Boulevard in erster Reihe. Das quälende Warten geht weiter. Zerschlagen. Die Nacht, in der die Träume starben. Dabei sieht es gut aus, kurz nach der Pause. Die Führung durch Anthony Gordon.
Gordon, scores for England!
Ein Tor kann Erlösung bedeuten. Das Team von Thomas Tuchel allerdings erstarrt. Warum nur? England rätselt.
Du kannst dich nicht so zurückfallen lassen. Du musst aggressiv sein, so wie die Argentinier es gemacht haben.
Die Schuldfrage steht. In der 82. Minute bringt Tuchel Dan Byrne. 2,1 Meter groß gegen wendige Argentinier, ein Wechsel der Angst. Und der Vergleich mit Vorgänger Southgate, dessen defensiver Stil so unbeliebt war.
Wir waren einzeln vorne, haben komplett aufgehört, Fußball zu spielen und aktiv zu verteidigen. Wurden extrem passiv.
Mit Verteidiger Byrne geht England baden. 3 Minuten nach seiner Einwechslung passt Messi zu Enzo Fernandes. Der ist völlig frei und trifft zum Ausgleich. England hat nichts mehr entgegenzusetzen. Wiederum Messi bereitet in der Nachspielzeit das 2:1 vor. Und schon lässt die Boulevardzeitung The Sun abstimmen. 57% sagen, Tuchel soll gehen.
Ich bin ein stolzer Engländer und ich finde, wir sollten einen englischen Trainer haben. Aber Tuchel hat einen großartigen Job gemacht, trotz dieser Fehler am Ende. Soll Tuchel bleiben? Ja, sonst tauschen wir die Trainer wie die Premierminister und das wäre verrückt.
In Argentinien löst das Siegtor Ekstase aus und einen nationalen Taumel. Die Spieler präsentieren im Stadion ein Banner mit der Aufschrift: Die Falklandinseln sind argentinisch. Weil politische Botschaften verboten sind, ermittelt die FIFA. In Buenos Aires feiern am Obelisken über 1 Million Menschen. Der Spieler mit der 10 wird schon jetzt wie ein Heiliger verehrt.
Messi war super, obwohl es ein schwieriges Spiel war. Jetzt holen wir uns die Weltmeisterschaft. Wir sehen uns hier am Sonntag.
Na, da haken wir nochmal nach bei unserer Sportschau-Kollegin Carina Dilk in Atlanta. Carina, die Debatte um Thomas Tuchel ist in vollem Gang. Du warst ja live dabei gestern Abend im Stadion. Wie hast du Trainer und Spieler nach dem Spiel wahrgenommen?
Ja, die ganze Mannschaft war natürlich sehr enttäuscht. Ich hatte die Möglichkeit, mit Thomas Tuchel nach der Partie zu sprechen. Er wirkte auf mich gefasst, aber sehr geknickt, dass das alles nicht so aufgegangen ist, wie er sich das vorgestellt hat. Jetzt gibt es heftige Kritik, vor allem von der Heimpresse für seine defensiven Wechsel, dass er sich vercoacht habe und natürlich auch jetzt eine Trainerdiskussion. Er soll das Vertrauen des englischen Fußballverbandes haben. Natürlich ist das Trainergeschäft immer sehr schnelllebig, aber Mark Bellingham hat auch gesagt, er hat sich nicht zur Vertragssituation geäußert, aber er hat nochmal sich bedankt bei Tuchel und den Spielern, dass sie alles gegeben hätten. Wenn es nach Tuchel geht, dann ist ganz klar, es geht weiter. Er hat einen Vertrag bis 2028 zur Heimeuropameisterschaft, die unter anderem in England stattfindet. Man wird sich nach der Weltmeisterschaft nochmal zusammensetzen, das WM aus analysieren. Aber jetzt wartet erstmal noch eine Partie gegen Frankreich um Platz 3.
Ja, und am Tag danach dann, am Sonntag, das Finale. Europameister Spanien gegen Weltmeister Argentinien. Mehr geht doch eigentlich nicht, oder?
Ja, das wird ein großes Fußballfest, eine spannende Partie mit einer Premiere. Zum ersten Mal steht der Titelverteidiger mit dem aktuellen Europameister in einem Finale. Also da ist auf jeden Fall Spannung geboten. Spanien mit viel Spielkontrolle, mit Unterschiedsspielern wie Rodri und Lamine Yamal. Aber eigentlich, der eigentliche Star ist die Mannschaft selbst, die es schaffen, wirklich als Kollektiv aufzutreten. Und dann aber auch Argentinien mit Superstar Lionel Messi, mit viel Mentalität, mit viel Comeback-Qualitäten. Sie haben 19 Tore geschossen, 12 davon nach der 76. Minute. Also da ist auf jeden Fall angerichtet für ein Fußballfest. Aber wenn Spanien so auftritt wie gegen Frankreich im Halbfinale, dann könnte es ganz schön schwierig werden für Argentinien.
Wir hoffen auf jeden Fall auf ein spannendes Spiel, Carina. Vielen Dank für die Informationen nach Atlanta. Und wir schauen jetzt nach Algerien im Norden des afrikanischen Kontinents. Flächenmäßig ist es das größte Land Afrikas. Ein Land, das vor allem für seine Wüstenlandschaft bekannt ist. Kein Wunder, die Sahara bedeckt mehr als 80% der Landesfläche. Und gerade dort, in diesen endlosen Weiten, liegen die Reichtümer des Landes. Erze, Öl, Gasvorkommen. Und vor allem bieten sie eines der größten Solarenergiepotenziale weltweit. Bundeskanzler Merz sieht in Algerien künftig einen wichtigen Rohstoff- und Energielieferanten für Europa. Doch ein lupenrein einfacher Partner ist Algerien nicht. Über die Gratwanderung beim Besuch des algerischen Präsidenten Tebboune heute in Berlin und die Situation in dessen Land. Christina Böker.
Hier baut Algerien an seiner Zukunft als Lieferant von grüner Energie. Im Norden der Sahara entsteht eine gigantische Photovoltaikanlage. Algerien hat viel Platz, viel Sonne, viele Rohstoffe. Und Europa ist nah, von der Hauptstadt Algier aus nur übers Mittelmeer. Ein enger Partner war das Land bisher nicht. Der Präsidentenbesuch in Deutschland weckt Hoffnungen auf den Straßen von Algier. Deutschland ist ein fortschrittliches Land mit einer starken Wirtschaft. Ich hoffe, dass Verträge unterzeichnet werden und dass uns Bürgern das zugutekommt. Neben den grünen Energiereserven gibt es noch mehr Anreize für deutsche Unternehmen, in Algerien zu investieren.
Zum einen ist es die sehr gut ausgebildete junge Bevölkerung. 70% der Menschen sind unter 30 Jahre alt. Dann sind es die sehr gut ausgebauten Infrastrukturen, was natürlich auch für Industrieproduktion interessant ist. Und zum dritten sind es die vorhandenen Rohstoffe.
Und so waren wirtschaftliche Interessen heute auch das Hauptgesprächsthema im Kanzleramt zwischen dem Bundeskanzler und dem algerischen Präsidenten. Schwerpunkt Energie.
Wir wollen auch zwischen Algerien und Europa, zwischen Algerien und Deutschland den Export von Wasserstoff weiter voranbringen. Wir werden hier gemeinsam mit Italien die Entwicklung eines südlichen Wasserstoffkorridors vorantreiben.
Ein Projekt, das dem grünen Wirtschaftsminister Habeck seinerzeit schon wichtig war. In Oran an der Mittelmeerküste laufen Pilotprojekte für die Produktion von grünem Wasserstoff. Hier warten sie auf Zusagen von deutschen Firmen. Aber noch ist Gas das Hauptgeschäft. Wir sind vertrauenswürdige Gaslieferanten für ganz Europa und wollen weiter unsere Verpflichtungen erfüllen. Algerien ist Geschäftspartner. Der Präsident bekommt militärische Ehren beim Bundespräsidenten. Und sonst? Ein Land mit guten Kontakten zu Russland und Iran, in dem Pressefreiheit und demokratische Reformen keine Priorität haben. Bei der jüngsten Parlamentswahl vor 2 Wochen gingen nur knapp 21% des Wahlvolks an die Urne. Die Opposition ahnte das schon im Wahlkampf. Das politische Klima hält die Bürger davon ab, zu wählen und generell sich politisch zu engagieren. Auf den Straßen Algiers will vor wie nach der Wahl kaum jemand offen über Politik sprechen. An diesem Klima dürfte der heutige Deutschlandbesuch ihres Präsidenten nichts ändern. Vorerst warten sie darauf, von den Wirtschaftsprojekten profitieren zu können.
Und jetzt weitere Nachrichten des Tages, Jens, mit dir.
Die Bundesregierung will stärker gegen Steuerbetrug und Finanzkriminalität vorgehen. Dazu stellten Finanzminister Klingbeil und Justizministerin Hubich einen Aktionsplan vor. Er sieht härtere Strafen, mehr Kontrollen und zusätzliches Personal vor.
Mehr als 100 Milliarden Euro. So viel entgeht dem Staat in Deutschland Schätzungen zufolge jedes Jahr allein durch Steuerhinterziehung. Um an dieses Geld heranzukommen, sollen Zoll- und Steuerfahnder der Länder künftig in einem gemeinsamen Zentrum enger zusammenarbeiten. Der heute vorgestellte Aktionsplan umfasst 26 Punkte und soll für mehr Steuergerechtigkeit sorgen.
Die Konsequenzen der Steuerhinterziehung spüren wir aber alle. Jeder hinterzogene Euro fehlt. Bei den Schulen, bei der Polizei, bei der Bahn, bei der Justiz. Steuerhinterziehung entzieht unserem Gemeinwesen die materielle Grundlage.
Geplant ist unter anderem keine Straffreiheit mehr durch Selbstanzeigen. Steuerhinterziehung soll härter bestraft werden. Außerdem ein öffentliches Register, in dem Unternehmen aufgeführt werden, die Steuerstraftaten begangen haben. Und
wir bauen Instrumente aus, mit denen dubios erlangte Vermögenswerte beschlagnahmt werden können. Der Porsche und die Rolex sind dann erstmal weg und das wird Tätern richtig wehtun.
Jetzt geht es darum, die Vorschläge auch umzusetzen. Erste Gesetzesänderungen sollen bereits im August kommen.
Bei der AfD in Nordrhein-Westfalen eskaliert ein Streit über die Kandidatenaufstellung für die Landtagswahl im kommenden Jahr. Die Bundesvorsitzenden Krupalla und Weidel fordern den Landesvorstand auf, die Aufstellung abzubrechen. In einem Brief, der dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt, verweisen sie auf das Risiko, dass die Wahlliste sonst nicht zugelassen werden könnte. Als Grund nennen Krupalla und Weidel Schilderungen, wonach Delegierte bedroht oder unter Druck gesetzt worden sein sollen. 8 Jahre nach dem Einsturz einer Autobahnbrücke in Genua sind 32 Verantwortliche zu Haftstrafen verurteilt worden. Der ehemalige Vorstandschef des Autobahnbetreibers muss für 12 Jahre ins Gefängnis. Gutachten hatten festgestellt, dass es bei der Wartung der Brücke schwerwiegende Versäumnisse gab. Bei dem Unglück kamen 43 Menschen ums Leben. An einem der verkehrsreichsten Tage waren etwa 200 Meter der Fahrbahn in die Tiefe gestürzt. Ein Brückenneubau kommt über dem Nord-Ostsee-Kanal voran. Am Morgen wurde das Mittelteil der Rade-Hochbrücke eingesetzt, hier Zeitrafferaufnahmen. Das 118 Meter lange Stück wiegt 1250 Tonnen. Es wurde auf einem Ponton unter die bestehenden Enden der Brücke gebracht und dann mit Hydraulikpressen 50 Meter hoch gehoben. Eröffnet werden soll die Brücke Ende des Jahres.
Mit Hochdruck investiert wird auch hier in die Bonner Nordbrücke, über die die A565 führt. Für die Region ist es die wichtigste Ost-West-Verbindung. Bis zu 100.000 Fahrzeuge jeden Tag passierten sie. Denn vor einigen Wochen kam diese stark pulsierende Verkehrsader für Bonn und die Region völlig abrupt zum Erliegen. Absolutes Überquerungsverbot. Zu groß bereits die Schäden am Bauwerk, zu gefährlich die Nutzung. Gestern haben die Vorbereitungen zu den Abrissarbeiten an der Nordbrücke begonnen, um Platz für einen Neubau zu machen. Eine Lücke, die eine ganze Region nun erstmal ins Verkehrschaos stürzt, wie David Sions mittendrin in und um Bonn herum erfahren hat.
Nach Bonn fährt man jetzt privat gar nicht mehr rein.
Ich brauchte nur 20 Minuten, dann bin ich da. Aber jetzt brauche ich wirklich über eine Stunde.
Ich hätte das echt nicht gedacht, dass wenn wir 3 Brücken haben, dass wenn nur die Nordbrücke ausfällt, dass das so eine Katastrophe wird.
Eine Stadt steht im Stau. Wie kommt Bonn damit klar? Sie ist der Grund für das Verkehrschaos. Die Bonner Nordbrücke seit gut 6 Wochen nicht mehr befahrbar. Hier kommt man noch über den Rhein. Diese beiden Fähren nördlich von Bonn bringen alle paar Minuten Autos auf die andere Seite. Seit die Nordbrücke gesperrt ist, fahren sie hier öfter. Fährführer Ansgar Stüben spürt eine besondere Verantwortung.
Man guckt schon, jetzt, wenn man eine Kleinigkeit hat, wo der Arzt einen normalerweise für krank schreiben würde zum Beispiel, ja, da kommt man dann halt doch eher arbeiten, dass die Fähre weiterfährt. Weil wenn hier auch nur tatsächlich ein Fahrer ausfällt, dann wird es schon eng bei uns.
Am Ufer stauen sich die Autos bis ins Wohngebiet. Mit der Fähre geht es schneller als über die übrigen Rheinbrücken, aber wegen der Wartezeit langsamer als früher über die Nordbrücke. Das merken alle, Pendler, Handwerker.
Wir fahren einmal rüber, haben da unsere Baustelle, machen dann unsere Arbeit und dann müssen wir natürlich auch wieder zurück. Da fehlt uns dann die Zeit eben halt. Ne? Die hätten wir dann da arbeiten können, aber durch die ganze Fahrzeit fehlt die uns dann. Ne?
Die Industrie- und Handelskammer schätzt den wirtschaftlichen Schaden durch die Brückensperrung auf mehr als 1 Million Euro pro Tag. Auch für Pendler wird der Weg zur Arbeit teurer. Der Preis für eine Fahrt mit dem Auto 3,70 Euro.
Ja, und das kostet deutlich. Also im Monat muss man schon über 150 Euro rechnen.
Das war ein Latte mit Sojamilch, ein Eiskaffee, einer ohne Sahne, einer mit.
Auch hier spüren sie die Folgen. Das Café von Dennis Kami in der Nähe des Bonner Hauptbahnhofs. Kürzlich hatten sie mehrere Tage lang kein Speiseeis. Lieferanten bringen die Ware entweder viel zu spät oder gar nicht.
Also ich bekomme morgens eine Mail, da steht dann drin, verzögert sich. Und dann bekomme ich einen Anruf und dann sagen die, wir kommen heute Abend. Abends kommt auch nichts. Meistens wird mir gesagt, keine Zeit mehr gehabt, zurückgefahren. Oder dass es so lange gedauert hat, dass unsere Schokotörtchen geschmolzen sind, schon auf dem Weg.
Die Schokotörtchen, auch ein Opfer der Brückensperrung. Diese hier haben es geschafft. In einer Umfrage des Einzelhandelsverbands sagt die Hälfte der Händler in der Region, dass ihre Umsätze nach der Sperrung deutlich gesunken sind. An der Nordbrücke bewegt sich seit gestern wenigstens ein bisschen was. Der Abriss des maroden Brückenteils wird gerade vorbereitet. Danach soll es vergleichsweise schnell gehen. 2,5 Jahre.
Derzeit ist es so geplant, dass wir jetzt eine Funktionalausschreibung machen. Das heißt, wir bestellen quasi ein Stück Brücke bei der Bauindustrie und hoffen, dass das dann bis Ende 2028 ein fertiges Bauwerk wieder hier vor Ort ist.
Wenn alles gut geht. Bis dahin spielen sie auf der Rheinfähre weiterhin Tetris. Versuchen so viele Fahrzeuge auf die Schiffe zu bekommen, wie irgendwie möglich. Autos, LKW und sogar Krankenwagen und Traktoren. Die beiden Rheinfähren können aber nur einen Bruchteil der Autos transportieren, die früher über die Nordbrücke gefahren sind. Und die Menschen hier stehen schon vor dem nächsten Problem. Das Niedrigwasser am Rhein bedroht die Fähre.
Also wir gucken quasi im Moment nur von Woche zu Woche. Sieht wohl so aus, dass das nächste Woche auch noch funktioniert. Was dann kommt, muss man mal schauen. Wir brauchen halt Regen, ne? Aber Regen im Süden, der dann hier runterkommt und mal eine Spitze bringt.
Sollten die beiden Rheinfähren ausfallen, droht in Bonn noch mehr Verkehrschaos.
Na, dann schlagen wir doch direkt die Brücke zu den Wetteraussichten. Sven, zumindest am Rhein warten Sie sehnsüchtig auf Regen. Was hast du da noch im Angebot?
Ja, jetzt warten, Ingo, viele auf Regen. Wir hatten eine lange Trockenzeit. Die Pegel sind extrem niedrig, insbesondere am Rhein. Es fällt auch Regen, aber das sind meistens Sturzbäche, die da runterkommen, schwere Gewitter. Und was wir bräuchten, ist ein langfristiger Landregen, der dann wirklich die Pegel hebt. Insofern ist damit im Moment noch nicht zumindest großflächig zu rechnen. Kleine Flüsse allerdings können lokal unfassbar schnell über die Ufer treten bei diesen Ereignissen. Wir ordnen das mal ein und zwar mit einem Bild. Das ist eine Schelfcloud in Öffingen bei Weiblingen von Erik Neubronner fotografiert. Schöner kann man es eigentlich nicht mehr machen. Und was da passiert ist, Kaltluft fällt quasi aus dieser Gewitterwolke raus. Und in dem Moment entsteht dieser Böenkragen. Und dann gibt es die extremen Windböen. Die hat es dort, aber auch anderswo heute gegeben. Und gerade jetzt zum Abend hin gewaltig. Mühlacker, da sind wir wieder in Baden-Württemberg, 127 oder Wörth am Rhein, Rheinland-Pfalz, 126 Kilometer pro Stunde. Ab 118 beginnt Orkan, also gewaltige Böen. Und dann große Regenmengen in ein, zwei Stunden, die hier ebenfalls festgestellt wurden, auch im Norden. Norden Deutschlands gab es das, nämlich diese Gewitter. Was jetzt kommt danach, ist, dass wir dieses Tief haben und hinter diesem Tief kältere Luft kommt. Und wenn wir den Trend angucken, den 15-Tage-Trend für Frankfurt, in dem Fall am Main, dann sieht man, wie die Temperaturen hier purzeln. Viele werden durchatmen können, mal durchlüften können nach der langen Hitze. Am Ende der Woche geht es dann möglicherweise wieder rauf mit den Temperaturen. Wettermäßig Unwetter jetzt heute Abend in der Nacht. Starkregen, auch noch Hagel ist möglich. Sturmböen, wie gerade gesehen. Das Ganze beruhigt sich nur wenig in der Nacht. Und morgen wird es dann wieder angefacht in dieser Luftmasse. Vor allen Dingen im Süden und dann später auch in der Osthälfte. Ein dickes Achtung, Hagel, Platzregen, Sturmböen. Nach Westen alles ruhiger. Morgen früh meistens Temperaturen zwischen 14 und 20 Grad. Morgen Nachmittag dann im Nordosten noch mal bis 32 Grad. Für die meisten 23 bis 28 Grad. Die Aussichten Samstag von Norden her deutlich kühler. Sonntag wechselhaft, aber eben in kühlerer Luft. Ingo.
Auch nicht schlecht. Vielen Dank, Sven, für diese Aussichten.
Sehr gern.
Und das waren die Tagesthemen für heute. Hier im Ersten lohnt es sich nun unbedingt dran zu bleiben. Denn Ina Müller ist zurück mit einer neuen Staffel von Inas Nacht.
Zum Auftakt sind Barbara Schöneberger und Campino ihre Gäste.
Wir sehen uns dann morgen Abend wieder. Für heute sagen wir Tschüss und
Tschüss.
Ja, sorry, natürlich. Und bleiben Sie zuversichtlich. Wollte nicht ins Wort fallen.